und dass ich dabei das Gefühl habe, dass ich Menschen helfe. Ich helfe dir mit den Sessions, aber ich helfe, glaube ich, auch ganz viel mit meinem Content, den ich mache. Also ich bekomme viele Nachrichten, gerade von jungen Leuten, die sagen, boah, danke, ich fühle mich endlich nicht mehr alleine, ich fühle mich endlich nicht mehr unnormal. Durch dich habe ich gelernt, dass es was ganz Normales ist, solche Kinks zu haben oder solche Vorlieben oder sogar Fetische.
Herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um Berufe und Lebenswege. Inzwischen ist es ja auch schon fast ein Videocast, weil einige Folgen auch als Video vorliegen, wie auch jetzt diese hier zum Beispiel. Und diese Berufe können ganz klassisch sein, wie Steuerberaterin oder Dachdecker, aber es sind auch viele ungewöhnliche Berufe dabei und dazu gehört auch diese Folge. Ich interviewe Franzi und sie ist professionelle Domina. Das gehört im weitesten Sinne zur Sexarbeit, hat aber eigentlich mit Sex gar nicht so viel zu tun, weil sie zum Beispiel für ihre Kunden unberührbar ist. Ich fand es sehr, sehr spannend, über Franzis Berufsalltag zu hören, was in den Sessions, die sie mit ihren Kunden hat, passieren kann, was vorher besprochen wird, was hinterher besprochen wird, also wie sie auch dafür sorgt, dass es ihren Kunden gut geht. Ich fand es auch total interessant zu hören, wie sie an den Beruf gekommen ist und warum sie auch ihren alten Beruf als Innenarchitektin hinter sich gelassen hat, um Vollzeit-Domina zu werden. Beziehungsweise sie macht das nicht nur Vollzeit, diese Sessions, sondern sie ist auch eine sehr erfolgreiche Content-Creatorin. Das ist Teil ihres Berufes, dass sie auf Instagram über BDSM, über Dominanz, über Submissivität aufklärt, Kinks erklärt, Fetische erklärt und somit auch mit zur Enttabuisierung ihres Berufes und des BDSM allgemein beiträgt. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Podcast-Gast, nämlich die Franzi. Franzi vertritt hier den Beruf der Domina. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich habe es gerade schon angedeutet, tabuisiert. Also das ist ja ein Beruf, von dem wahrscheinlich, wenn du Menschen davon erzählst, dass die Menschen erstmal aufhorchen, oder? Oder was ist die erste Reaktion, die du kriegst, wenn du davon erzählst, was du machst?
Das kommt immer sehr darauf an. Tatsächlich wissen viele gar nicht, was eine Domina ist. Also okay. Bei vielen höre ich dann auch so, hä? Also was machst du? Oder halt so, okay, voll cool. Oder oh, du bist die erste Domina, die ich treffe. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Und da ich mich auch oft in Kreisen bewege, gerade hier in Berlin, die eh schon im Kinky-Bereich sind, sage ich mal, da sind dann die Leute eher so, ah, cool, ja, kenne ich ein paar oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich und immer sehr spannend. Aber tatsächlich wenig negative Erfahrungen. Also bei persönlichen Begegnungen eigentlich immer sehr positiv.
Okay. Wir haben ja hier in dem Interview wahrscheinlich auch so ein Spagat abzudecken von Leuten, die vielleicht echt noch nie davon gehört haben, was das ist oder vielleicht auch mit BDSM wenig anfangen können und dann anderen, die da vielleicht schon seit Jahren aktiv sind und sich eher dafür interessieren, wie kann man sowas hauptberuflich machen. Also da müssen wir jetzt in diesem Interview auch gucken, wie wir das beides irgendwie abdecken. Vielleicht um die erste Gruppe abzudecken, was ist denn eigentlich eine Domina? Vielleicht erzählst du das mal.
Eine Domina ist eine Frau, die andere Menschen dominiert, auf welche Art auch immer. Das kann auf psychologische Weise sein, das kann auf körperliche Weise sein. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Praktiken. Aber es geht halt darum, ein Machtgefälle darzustellen. Das ist eine Art Rollenspiel, das kann man auch im Privatalltag machen, eine Domina. Ich würde sagen, der Begriff Domina ist schon eher so dieses professionell gemeinte, wenn man damit auch Geld verdient. Aber es gibt auch, wenn man sich zum Beispiel Dom nennt, dann kann das auch sehr im Alltag gemeint sein, also in der eigenen Beziehung, dass man einfach da den dominanten Part übernimmt, beim Sex zum Beispiel. Eine klassische Domina ist aber unberührbar. Also ich zum Beispiel, meine Kunden dürfen mich nie anfassen, außer meine Füße, wenn ich die Erlaubnis gebe. Ansonsten bin ich auch immer angezogen und da herrscht, also da gibt es gar keine sexuellen Handlungen zwischen uns und ich mache auch keine sexuellen Dienstleistungen wie Handjobs oder so. Das gibt es bei mir einfach gar nicht. Es gibt Dominas, die das anbieten, aber das ist eigentlich dann nicht die klassische Domina, sag ich mal so.
Okay. Also das, so dieses Bild von Dominanz und BDSM ist ja, finde ich, für viele auch so durch so Filme oder sowas verzerrt. Und wird häufig halt eben so mit Sex in einen Topf geworfen. Aber ich finde es eigentlich sehr spannend. Und dass gerade du sagst, das ist Dominanz, klar, hat vielleicht auch sexuelle Aspekte, aber eben ohne Berührung, ohne Penetration oder sowas. Also das finde ich echt spannend, das so klar auseinander zu differenzieren.
Ja, eigentlich ist BDSM oder gerade Dominanz ist oft auch das Gegenteil, zum Beispiel Keuschheit. Also viele Männer wollen dann keusch gehalten werden, die tragen dann einen Peniskäfig und da geht halt auch gar nichts. Also das ist auch Teil des Spiels dann, dass ich die Kontrolle darüber habe. Ich habe dann auch oft den Schlüssel oder die Kombination zu dem Fach, wo der Schlüssel drin ist. Und da kann gar nichts gehen. Und das ist auch so der halbe Spaß daran, diese Kontrolle zu haben über die Lust von jemandem. Ja. Der kann dann auch keine Erektion bekommen, weil diese Käfige halt so klein sind. Da gibt es auch mit Stacheln, wenn man es besonders spaßig haben will. Genau, aber genau über diese ganzen Vorurteile will ich auch aufklären. Deswegen bin ich ja nicht nur Domina, ich bin auch Content-Creatorin und habe meinen Instagram-Account, wo ich eben zeigen will, Dominanz ist nicht immer Lack und Leder und alles hart. Und wenn man Domina ist, ist man auch nicht total kalt und das ist immer voll ernst, sondern das kann man auch machen, wenn man empathisch ist und man kann auch Spaß haben an der Dominanz und auch mal lachen. Und das muss nicht immer so super ernst sein.
Ja. Auf jeden Fall. Deinen Instagram-Account verlinke ich auch sehr gerne in den Shownotes. Dann
Dankeschön.
Können die Zuhörer sich da auch informieren. Also du hast ja auch zum Beispiel so ein Kinky-ABC, glaube ich, gemacht. Also das fand ich auch spannend, so verschiedene Kinks mal zu erklären.
Genau, einfach mal so. Und das habe ich da dann auch nicht so düster erklärt, sondern ich habe dann mit KI so Barbies erstellt, an denen man das dann so ein bisschen sehen kann. So ein bisschen spielerisch und nicht so, alles so dunkel und überall Handschellen und... So muss es nicht sein. BDSM ist immer das, was man selber draus macht. Und ja. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht die Hardcore-Domina, sondern eher so ein bisschen softer, so ein bisschen verspielter. Und da kann halt jede Frau auch so ihre eigene Art finden. Man muss nicht das nach irgendeinem Schema machen, sondern es gibt so viele verschiedene Arten von Dominanz und genauso viele Arten von Devotheit natürlich.
Ja, definitiv. Und es gibt ja auch Menschen, die beides abwechselnd machen.
Genau, ich bin ja auch Switch. Also ich bin in meinem Beruf, bin ich natürlich 100% dominant. Aber in meinem Privatleben kann ich die Kontrolle auch mehr abgeben. Also ich, darüber erzähle ich auch manchmal in meinem Content, das ist halt auch eine Stärke, wenn man mal die Kontrolle abgeben kann, sich so hingeben kann, sich einfach mal fallen lassen zu können. Und ich glaube, ich kann das ganz gut dann immer erklären, weil ich halt beides gerne mache. Ich verstehe den Sinn von beidem, aber ich finde es besonders für Frauen immer ganz schön und wichtig und toll, wenn sich eine Frau mal mit Dominanz beschäftigt, weil wir Frauen ja doch in der Gesellschaft, in diesem Patriarchat schon eher klein gehalten werden. Uns wird alles ein bisschen schwerer gemacht. Ich habe das damals bei mir auch gemerkt, als ich angefangen habe mit der Dominanz. Da hatte ich noch einen Hauptjob und da habe ich das dann auch gemerkt, dass mir das in meinem Alltag so wahnsinnig viel weitergeholfen hat. Ich habe halt in einem Männerberuf gearbeitet. Ich musste mich gegen Männer durchsetzen und dann war das immer so, für mich so, für mein Unterbewusstsein schon total toll, so, ja, normalerweise liegen Männer mir zu Füßen, also da lernt man dann so ganz anders irgendwie zu sagen, was man will und Grenzen zu setzen, wenn man als Frau irgendwie mal das erlebt hat, wie man auch von diesen Subs, wie man ja die Männer nennt, die zu mir kommen, das sind, also weil sie submissiv sind, nennt man sie Subs, wenn die einen so anbeten, so vergöttern, das ist so für Selbstbewusstsein einfach so toll. Also deswegen rate ich das immer allen Frauen, macht es doch einfach mal.
Ja.
Das hat so viele Vorteile.
Ja, richtig cool. Was für Menschen kommen denn zu dir? Also erste Frage, sind das nur Männer zum Beispiel?
Also es sind eigentlich bisher nur Männer. Ich kriege manchmal Anfragen von Frauen, ist aber sehr selten und bisher ist da noch kein Treffen zustande gekommen. Aber im Prinzip würde ich jeden nehmen, also... Egal welches Geschlecht, egal ob non-binär oder wie auch immer, das ist mir gleich. Genau, aber es sind Männer, ich würde mal sagen, zwischen 18 und 48 war, glaube ich, so vielleicht das Älteste. Ich ziehe tatsächlich mehr so die Jüngeren an, weil ich glaube, dass Männer auch immer, die wollen nicht unbedingt zu einer Domina, die viel jünger ist als sie, weil sie wollen ja auch zu einem aufschauen. Das ist halt auch so das Thema mit Bildungsstand und so und Alter dann eben auch. Die wollen jetzt nicht, also ich glaube, ein 60-Jähriger würde jetzt ungern zu einer 18-jährigen Domina, die irgendwie gerade aus der Schule ist, sondern es hat ja was mit, sie wollen zu ihr aufschauen, es hat was mit Alter dann eben auch zu tun und genau, deswegen irgendwie bin ich gerade spezialisiert auf junge Männer, also zu mir kommen sehr viele so zwischen 18 und 25-Jährige momentan, die auch so die erste Session haben und so, und ich glaube, es liegt daran, dass ich auf Instagram halt so viel poste und da sehr nahbar wirke und dann hat man bei mir, glaube ich, weniger Berührungsängste, zu mir zu kommen und so eine erste Session zu machen, weil man mich halt jetzt so viel sieht und in den Videos einen guten Eindruck von mir hat. Und dann, genau, kommen da gerne die Jungen zu mir. Ich mag das auch, so die an ihre erste Session ranführen, die so da zu begleiten. Das finde ich irgendwie, finde ich das schön.
Das heißt, das sind dann auch viele Anfänger
in dem Bereich. Ja, genau. Ich habe viele Junge und Anfänger. Ja, aber ich finde das, find das schön. Manche kommen auch zu mir und hatten schon eine schlechte Erfahrung. Die waren dann zum Beispiel schon mal in einem professionellen Domina-Studio und erzählen dann meistens nur Schlechtes davon, dass es halt Massenabfertigung ist und die sich gar nicht aufgefangen gefühlt haben und man das Gefühl hatte, dass die Frauen da keinen Spaß haben. Und das habe ich jetzt schon so oft gehört. Und das finde ich halt voll schade. Weil, und ich glaube, das liegt aber daran, wenn man an diesen Job so angewiesen ist, dass man es machen muss und man muss 8 Stunden am Tag halt irgendwie 8 Kunden hintereinander haben. Ich glaube, also dann würde mir der Job irgendwann auch keinen Spaß mehr machen.
Ja.
Und das war mir halt immer wichtig, dass das nicht meine einzige Einkommensquelle ist, sondern dass ich halt immer noch andere Sachen drumherum machen kann.
Mhm.
Aber genauso unglücklich wäre ich, wenn ich in irgendeiner Fabrik stehe und 8 Stunden irgendwelche Teile zusammensetze. Also ich glaube, wenn man 8 Stunden immer dasselbe macht, dann macht es jedem irgendwann keinen Spaß mehr.
Ja. Das heißt, also wie viel machst du das? Wie viele Leute hast du so, sage ich jetzt mal, in der Woche?
Ist ganz unterschiedlich. Also ich würde sagen, maximal 4 Sessions die Woche, die immer 1 Stunde gehen. Ich versuche eigentlich nicht mehrere an einem Tag zu haben, weil ich mir schon gerne noch Zeit nehme und irgendwie mich vorbereite. Und ich finde es auch körperlich und mental auch anstrengend, auch für mich. Und deswegen versuche ich da, mich nicht zu verausgaben, sage ich mal.
Ja.
Aber ich habe auch mal Wochen, wo ich gar nichts mache, weil ich mich auf andere Projekte konzentriere. Oder ich mich einfach nicht danach fühle, dann mache ich es auch nicht. Also ich mache nur Sessions, wenn ich Lust habe, und ich mache Sessions nur mit Leuten, auf die ich Lust habe. Mhm. Also wenn ich beim Schreiben schon merke, das passt irgendwie nicht oder die Person schreibt komische Sachen, hat komische Vorstellungen, dann sage ich auch ganz schnell so, nee, das passt für mich nicht.
Okay. Hört sich sehr gesund an, auf jeden Fall.
Ja, es ist aber auch ein Luxus natürlich, dass ich das so machen kann. Aber ja, für mich funktioniert das so auf jeden Fall.
Ja, okay. Und das ist jetzt wahrscheinlich eine Frage, wo du sagst, ja, alles Mögliche. Was passiert in so einer Session oder was kann da passieren? Vielleicht kannst du mal Beispiele nennen, um das für die Zuhörer, die damit überhaupt noch nichts zu tun hatten, ein bisschen greifbarer zu machen.
Also ich glaube, das, was alle immer als erstes im Kopf haben, da ist der Überbegriff Impact Play. Also alles, was mit Schlagen zu tun hat, zum Beispiel Auspeitschen oder mit einer Gerte, mit einem Flogger, mit einem Paddle, sind so die verschiedenen Schlaginstrumente oder natürlich auch mit der Hand. Das nennt man alles Impact Play, so der absolute Klassiker. Das mag aber auch nicht jeder. Also da muss man wirklich vorher auch reden, was sind Vorlieben und vor allem, was sind Tabus. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das sollte schon jeder Sub auch so, sich so ein bisschen schon mit beschäftigt haben. Was kann noch passieren? Viele Subs stehen auf Füße, deswegen, es hat oft was mit Fußverehrung zu tun, also Füße küssen oder massieren oder mit dem Fuß auf dem Gesicht oder mit den Füßen auch auf der Person so ein bisschen langlaufen, das nennt man dann Trampling. Sowas wie Ohrfeigen, das ist natürlich auch wieder Impact Play, Anspucken. Dann gibt es halt auch noch so ein bisschen speziellere Sachen, wie zum Beispiel Sissy-Erziehung, wo man einen Mann feminisiert, ihn zum Beispiel dann auf High Heels laufen lässt oder ihm zu zeigen, wie man sich schminkt oder Nägel lackieren, ein sexy Outfit anziehen, weißt du, so Unterwäsche in rosa. Das macht man aber dann auch meistens mit Männern, die öfter kommen, weil das ist natürlich so eine Erziehung, das passiert nicht in einer Stunde eigentlich. Man kann dann so eine Sissy Session machen, aber eigentlich ist es so eine Erziehung, wo man dann auch sagt, ja, nächste Mal in einem rosa Dessous musst du dir jetzt kaufen oder so. Solche Sachen. Dann gibt es noch Ballbusting. Das ist auch so eine Praktik, die ich sehr gerne mache. Das bedeutet einfach in die Hoden des Mannes schlagen oder treten. Das muss man aber halt auch können. Das ist auf jeden Fall was, was ich jetzt keiner Anfänger-Domina sagen würde, ja, fang gleich mal damit an, weil da kann man natürlich auch ein bisschen was kaputt machen.
Ja.
Und dazu gehört dann auch CBT, das steht für Cock and Ball Torture. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen selbsterklärend. Da gibt es dann auch Gadgets für irgendwelche Klammern und man kann dann irgendwas rumwickeln und Gewichte dranhängen und was, also da kann man wirklich sehr kreativ sein. Was auch wirklich irgendwie so der halbe Spaß an der ganzen Sache ist, eigentlich sich so Dinge zu überlegen, die man machen kann. Ja, also es ist, man denkt es gar nicht, aber es ist ein voll kreativer Job. Also auch Rollenspiele zum Beispiel. Ob jetzt irgendwie Ärztin und Patient oder ich war auch schon mal die strenge Babysitterin oder so. Also es ist immer was anderes und es ist immer voll spannend. Ich freue mich auch immer, wenn Leute zu mir kommen, die irgendwie Vorlieben haben, die ich noch nie gemacht habe. Da denke ich immer so, ah, okay, spannend. Also letztens hat mir jemand geschrieben, der hatte eine Vorliebe für Smartwatches. Also der meint, er findet es ganz toll, wenn Frauen so Apple Watches tragen. Okay, habe ich auch noch nicht gehört, aber warum nicht? Ja, es gibt immer alles Mögliche.
Ja, ich glaube, man wird auch immer offener und immer kriegt immer mehr mit, was für spannende Vorlieben und Kinks es so gibt, ne?
Ja, genau. Also, und mich kann auch, glaube ich, nichts mehr schockieren. Manche, gerade Jüngere, sind dann so, ah oh ja, ich habe eine ganz ungewöhnliche Vorliebe oder sogar einen Fetisch. Und dann sage ich immer, na, erzähl, mich kann nichts mehr schocken. Und dann kommt meistens irgendwas wie, ja, ich stehe auf Füße. Ja, okay, das ist natürlich das ist der weit verbreitetste Fetisch der Welt. Deswegen, ja, bei mir braucht man sich immer für gar nichts irgendwie schämen oder verstecken. Ich
Ja.
habe alles schon mal gehört, denke ich immer. Und dann kommt noch irgendwas Neues. Aber nichts, was mich
Ja.
schocken könnte.
Ja. Und du hast gerade schon angesprochen, dass ihr ja euch vorher auch austauscht über Wünsche, über Grenzen, über Tabus. Wie ausführlich ist dann so ein Gespräch im Vorhinein? Also telefoniert ihr dann oder sowas oder schreibt ihr? Oder wie geht das?
Ich schreibe meistens erstmal nur und lasse mir so Vorlieben und Tabus geben, damit ich schon mal weiß, ob es für mich überhaupt passt, wenn jemand jetzt schreibt. Also ich habe natürlich auch meine eigenen Grenzen oder Sachen, die ich einfach nicht mache. Wenn das jetzt die Vorlieben sind, dann ja, sage ich auch so, nee, mache ich halt nicht. Ich mache zum Beispiel keine analen Praktiken und das ist tatsächlich sehr, sehr beliebt. Aber das mache ich halt nicht, weil das für mich zu intim ist. Genau. Und dann schreiben wir so ein ganz bisschen, nur damit ich eine Vorstellung habe und auch ein bisschen abschätzen kann, ob die Person das ernst meint. Weil es gibt natürlich auch viele Leute, die wollen nur mal so schreiben und trauen sich dann doch nicht. Und das ist auch völlig fein. Also es ist auch okay. Ist ja, also der erste Schritt ist ja, einer Frau zu schreiben. Der zweite Schritt ist der Termin und der dritte Schritt ist auch wirklich hinzugehen. Genau, dann erstmal nur beim Schreiben und wenn die Person dann hier ist, finde das eh immer schöner, dann nochmal so ein Vorgespräch zu haben. Also vor allem, wenn die Person das erste Mal da ist und wenn es die allererste Session überhaupt ist, dann ist es noch viel wichtiger natürlich, dass er dann erstmal ankommen darf und wir uns hinsetzen und ich dann nochmal mit ihm bespreche, okay, du hattest ja das und das geschrieben und vielleicht habe ich dann auch noch ein paar Rückfragen. Dann reden wir auch nochmal, ganz wichtig, ob es irgendwelche körperlichen Einschränkungen gibt, irgendwelche Herzprobleme zum Beispiel, das ist natürlich immer wichtig, oder Kreislaufprobleme. Einfach damit ich es ein bisschen besser einschätzen kann und ganz wichtig, ein Safe Word auszumachen, obwohl ich da eigentlich immer das Ampelsystem benutze, also dass man halt gelb sagt, wenn es nicht mehr werden darf, also so und nicht mehr, und rot, wenn alles zu viel und auf jeden Fall aufhören. Das finde ich immer am einfachsten, dann hat man noch so eine Abstufung. Genau. Ja, und dann habe ich meistens eigentlich einen guten Überblick und dann geht's los.
Okay. Ja, das finde ich tatsächlich generell im BDSM, dass sich da eigentlich der Rest der Gesellschaft auch was von abgucken könnte, dieses ausführliche Vor- und Nachsprechen auch. Es ist ja auch, ihr sprecht ja auch hinterher drüber und auch privat. Also ich habe eine Freundin, die da jetzt seit einem Jahr sich ausprobiert, auch mit verschiedenen Partnern und die sprechen eigentlich viel mehr, als dass sie spielen. Das finde ich total hilfreich, auch für normalen Sex in Anführungsstrichen, obwohl es ja nicht normal ist, aber ohne BDSM-Aspekte eben, dass man viel spricht.
Ja, also die
Ja.
Kommunikation im BDSM und auch der Consent und so, das ist alles, das wird so groß geschrieben, weil man eben auch Praktiken macht natürlich, wo das ist einfach so, so wichtig. Und mir
Ja.
fällt es auch immer wieder auf so Sex-Positive-Partys auf, da Das ist einfach, da denken ja dann immer viele, ja, da wird man blöd angemacht und so. Und ich sag dir, wenn ich hier irgendwie ins KitKat gehe oder auf irgendwelche anderen Partys, man wird weniger angemacht als in einem normalen Club. Also am schlimmsten sind eigentlich so Mainstream-Clubs. Also das, ja, ich finde sowieso auch, wenn man dann da angesprochen wird, dann immer sehr respektvoll und einfach nett. Wenn man angerempelt wird, dann immer gleich, oh, Entschuldigung. Oder wenn einem jemand aus Versehen irgendwo hinfragt, dann ist immer gleich ganz, ganz viel Respekt dabei. Und deswegen ist das, glaube ich, das ist in der Szene einfach so selbstverständlich. Und genau, Aftercare, auch nach so einer Session ist halt wichtig. Also ich hatte auch schon Subs, die dann eben Kreislauf bekommen haben, weil du, wenn du so viel Schmerzen hast, dann schüttest du natürlich Adrenalin aus und Endorphine und weiß ich was alles. Und das ist für den Körper natürlich auch anstrengend. Und da kann man, wenn man dann aus so einer Session geht, auch mal Kreislaufprobleme bekommen. Oder es kann einem auch emotional natürlich danach nicht, ja, ich würde nicht sagen schlecht gehen, aber es kann überwältigend sein. Also es gibt dann schon auch Leute, die weinen oder ja, die einfach so überwältigt werden von ihren Emotionen, weil sie sich ja mal hingegeben haben, weil sie losgelassen haben. Und in unserer Gesellschaft ist es ja halt oft so, dass Männer das nicht dürfen, ne? Die dürfen halt nicht weinen, die dürfen nicht schwach sein. Und wenn sie es dann mal machen, dann ist das halt ein so krasses Gefühl, dass das manchen dann so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht. Und viele sind, da müssen sich dann auch erstmal wieder sammeln ein paar Wochen und sagen auch so, oh, das hat jetzt erstmal gereicht, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal wiederkommen will. Und dann aber irgendwie 2 Monate später ist dann doch wieder so, ja, also, ach, jetzt würde mich doch gerne nochmal so fallen lassen. Das war schon schön.
Ja. Ja.
Ja, aber es, ja, viele kämpfen dann da auch mit Scham und so, ach nee, eigentlich finde ich das ja nicht so toll. Und ja, ist schon interessant. Deswegen, ich finde es auch psychologisch so interessant, was da eigentlich passiert und warum und auch mit der Gesellschaft. Und ja, es ist ein spannender Job. Es ist nicht so eintönig und so einseitig, vor allem, wie viele denken.
Ja. Ja, hört sich sehr spannend an, was du erzählst. Wie bist du denn dazu gekommen oder wie kamst du der Entscheidung, das auch beruflich zu machen?
Ach ja, lange Geschichte. Ich bin während Corona und kurz vor Corona bin ich zurück nach Berlin gezogen in meine Heimatstadt. Und dann war aber Corona und ich habe keinen Job gefunden. Und man muss dazu sagen, ich war schon immer sehr neugierig, was so die ganze Sexworker-Szene so angeht und dachte immer, ach, das war schon auch alles spannend. Ich habe jetzt nie gedacht, dass ich da unbedingt rein möchte. Aber während Corona habe ich dann halt so ein bisschen rumgeguckt, was könnte ich jetzt nebenbei machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und bin dann auf so einer Seite gelandet, wo es halt so eine Erotiksparte gab. Das ist eigentlich wie eBay Kleinanzeigen, das heißt markt.de. Und genau, da gab es aber eben, anders als bei eBay, gab es so eine Erotiksparte. Und dann habe ich da erstmal wochenlang geguckt, was die Leute alle so anbieten und suchen. Und war total fasziniert. Ich war total fasziniert, ich fand Sexualität schon immer total spannend. Und dachte immer, das ist ja Wahnsinn, das ist ja toll, wie offen hier alle sind. Also ich fand es irgendwie cool. Und dann bin ich irgendwann auf ein Inserat gestoßen von jemandem, der hat eine Frau gesucht, die ihm beim Abnehmen hilft. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich glaube, das kann ich. Ich bin recht sportlich, ernähre mich ganz gut. Da habe ich mich mit dem getroffen, dann war das halt so ein bisschen übergewichtiger. Der war ganz lieb, so ganz schüchtern. So sind die eigentlich immer, alle meine Subs sind immer so sehr respektvoll. Und es ist eigentlich immer schön, mit denen zu arbeiten. Ja, und dann habe ich dem ein paar Wochen lang immer beim Abnehmen geholfen, immer gesagt, was er essen soll, wann er zum Sport zu gehen hat. Und irgendwann hat er dann mit der Sprache so herausgerückt und meinte, ja, könntest du dir dann auch vorstellen, vielleicht, wenn ich mal was nicht richtig gemacht habe, dass du mich dann bestrafst. Und ich so, ich? Weiß ich jetzt nicht genau. Und dann meinte er, ja, lass doch einfach mal ausprobieren. Und ich bin so eine Person, ich sage immer zu allem ja dann. Ich denke mir immer, man kann alles mal ausprobieren. Wenn es mir nicht gefällt, muss ich es ja nicht nochmal machen. Mhm. Dann habe ich es ausprobiert und bei der ersten Session dachte ich mir auch schon so, oh, ich weiß gar nicht, was ich hier mache und ich bin eigentlich ein bisschen überfordert. Aber der war dann auch so sehr bestätigend. Meinte, boah, das machst du richtig toll und so. Und dann dachte ich so, ah, anscheinend kann ich das. Ja, dann kann ich das ja nochmal machen. Und dann haben wir das ein paar Mal gemacht und irgendwann habe ich mich dann auch immer wohler gefühlt. Dann wollte ich halt eigentlich auch irgendwie so einen Kurs machen und wollte das so ernsthaft angehen. Da war aber leider Corona und ich konnte nicht so einen Kurs in einem Domina-Studio machen oder so. Mhm. Und habe dann eher viel gelesen und mir im Internet angeschaut. Und ja, ich meine, so bei Pornos, das ist immer ein bisschen schwierig. Es ist ja wie bei Vanilla-Sex auch, Pornos zeigen nicht immer die Realität. Und es ist bei Domina-Pornos auch manchmal, das wird sehr, sehr krass dargestellt. So muss es natürlich auch nicht sein. Deswegen, es hat mich teilweise auch wieder abgeschreckt. Und dann habe ich tatsächlich einfach eher viel ausprobiert. Ja, und habe dann selber meine Anzeigen irgendwann reingestellt und ja, sehr, sehr viele Anfragen bekommen. Also da ist wirklich, die Nachfrage ist sehr hoch. Also da bekommt man wirklich, wenn man eine Anzeige stellt, innerhalb von einer Stunde hat man 100 Anfragen. Deswegen, die Männer sind da, die das wollen. Und es gibt nicht genug
Spannend.
Frauen, die das
Ja.
erfüllen können.
Ja.
Genau. Ja, so bin ich da reingerutscht. Dann habe ich das aber auch mal zwischendurch nicht so viel gemacht. Es war immer so ein Auf und Ab. Also auch je nachdem, wie viel ich in meinem Job so dann zu tun hatte, den ich dann irgendwann dann doch gefunden habe. Und da habe ich das halt lange nebenbei gemacht. Und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich dann eine sehr große Beförderung angeboten bekommen. Und die wollte ich auch erst annehmen. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht das Leben, was ich haben will. Ich will nicht 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, um so eine krasse Karriere hinzulegen. Das ist einfach nicht das, was ich machen möchte. Und habe mich dann gegen die Beförderung entschieden und habe dann aber auch gleich gesagt, ja, wisst ihr was, dann kann ich eigentlich auch gleich kündigen. Ohne zu wissen, was ich machen will eigentlich. Ich wusste nur, ich will was Eigenes machen. Ja, das habe ich dann gemacht, dann gekündigt, dann war ich erstmal reisen. Und während ich verreist war, habe ich gedacht, ja, ich mache da jetzt mal was draus aus diesem Domina-Sein, weil meine Freunde fanden das immer schon spannend, die Geschichten, die ich zu erzählen habe und das Wissen, was ich habe. Und die fanden diese Welt auch immer toll.
Ja.
Und dann, erzähl doch einfach mal bei Instagram und so von deinem Leben. Ich so, ach, ob das jemand interessiert. Naja, jetzt bin ich noch nicht mal 5 Monate bei Instagram und habe schon fast 10.000 Follower.
Boah, schön.
Ja, also es interessiert die Leute.
Ja.
Und es ist halt irgendwie auch voll schön. Genau,
Ja.
jetzt bin ich Content Creatorin und Domina. Hätte
Ja.
ich auch nie gedacht.
Ja. Du machst das aber auch richtig schön mit den Videos und sowas, finde ich echt cool.
Dankeschön, danke. Ja. Es macht auch echt Spaß.
Und
Also, das vereint halt so vieles, was ich gerne mache. Ich wollte halt irgendwie immer was Kreatives machen. Ich wollte aber auch immer meine eigene Chefin sein. Und ich wurde im Angestelltenverhältnis wurde ich immer so gebremst. Ich hatte immer 1000 Ideen und dann kam aber immer so diese Bürokratie. Ja, aber dann müssen wir jetzt gucken, ob sich das auch lohnt. Und dann müssen wir das Budget finden. Und jetzt ist es so, ja, ich will ein Buch schreiben. Dann schreibe ich jetzt halt ein Buch. Mache ich jetzt halt. Also ich mache das dann auch so gerne. Dann sitze ich halt auch bis nachts um 3 Uhr und mache das. Ah, ich habe eine tolle Idee für ein Video und dann mache ich das halt. Ja, es ist irgendwie, ist alles so ein bisschen freier. Wenn das Wetter schön ist, dann muss ich auch nicht arbeiten. Dann arbeite ich lieber Samstag statt Mittwoch, weil Mittwoch 38 Grad sind.
Genau. Für die Zuhörer, falls die fragen sich das jetzt vielleicht, du warst vorher Innenarchitektin, richtig?
Ich war vorher Innenarchitektin und dann tatsächlich Workplace Consultant. Also ich war dann
Okay.
Beraterin. Genau, das war mein Job, im Büro sitzen und andere Leute beraten. Aber ich berate Leute jetzt immer noch, nur anders.
Ja.
Genau.
Hast du denn noch andere Einkommensquellen oder lebst du nur davon momentan?
Im Moment lebe ich davon, aber ich arbeite gerade dran. Meine Website wird gerade fertig und dann will ich auch Online-Kurse anbieten für Frauen, die das eben auch machen wollen. Also meine Website ist so zweigeteilt, einmal für die Doms und einmal für die Subs. Wird es dann eben für die Doms geben. Wie werde ich auch Domina? Was für Praktiken? Wie funktioniert Ballbusting? Bla bla bla, das alles. Und es wird für die Subs aber auch einen Bereich geben. Zum Beispiel, wie finde ich eine Herrin? Wie bin ich ein guter Sub? Sissy-Erziehung in 30 Tagen online. Solche Sachen, das wird es alles geben und das wird dann meine zweite Einkommensquelle sein. Und also ich habe ganz, ganz viele Ideen. Ich will dann selber auch irgendwann einen Podcast machen, auf jeden Fall. Das finde ich total spannend, wenn ich halt auch so Leute einladen könnte, um sie zu interviewen.
Ja.
Da will ich auch wirklich ein Buch schreiben, das steht auch noch auf meiner Liste. Genau. Ja, und vielleicht auch irgendwann noch Coachings anbieten für Menschen, die sich halt vielleicht nicht ganz wohlfühlen mit ihren Vorlieben, mit ihren Kinks oder Fetischen, die Probleme haben mit Selbstakzeptanz,
Ja.
die dann zu coachen für mehr Selbstliebe, um besser klarzukommen und die Fetische auch ausleben zu können und damit auch glücklich zu sein. Genau, da habe ich jetzt auch eine Coaching-Ausbildung angefangen. Also es ist viel in Arbeit,
Ja.
eins nach dem anderen. Genau, es sind ja erst 5 Monate.
Ja.
Und genau, man kann vom Domina-Sein auch leben. wenn man das möchte. Aber genau, mein Ziel war immer, mir nebenbei noch mehr aufzubauen.
Ja, auch sowas wie passives Einkommen, dann über so einen Online-Kurs oder sowas, das ist ja auch cool.
Ja, genau, das ist das Ziel, weil ich halt eben auch super gerne reise und auf jeden Fall auch wieder woanders überwintern möchte. Und dann wäre das schön, wenn ich da nicht so abhängig bin von den Sessions, sondern dann Online-Kurse machen kann oder Online-Coachings. Ja, genau. Aber man kann natürlich auch Online-Domina sein, ne? Also das geht auch, das mache ich tatsächlich nicht so gerne. Ich mag diese Nähe zu meinen Kunden schon auch. Ich spiele da auch gerne mit der Nähe. Und das fällt mir bei Online halt irgendwie, da kann ich das nicht so gut. Aber es gibt ganz viele Frauen, die halt Online bevorzugen, weil es natürlich auch sicherer ist. Der ganze Job ist natürlich auch ein Sicherheits, was will ich sagen, Risiko. Aber man muss die Sicherheit schon ein bisschen im Hinterkopf haben.
Es hörte sich eben so an, als machst du es bei dir zu Hause. Ist das so?
Ich mache manchmal Sessions bei mir zu Hause. Ich gehe aber auch in Playrooms. Es gibt extra Räume, die man mieten kann, die auch ein bisschen besser ausgestattet sind. Es kommt so ein bisschen darauf an, was man auch möchte. Ich habe natürlich bei mir zu Hause jetzt kein Andreaskreuz stehen. Deswegen, wenn man sowas haben will, ja, da gibt es in so Playrooms natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was die alles so an BDSM-Möbeln auch haben. Manche Sachen kann man auch outdoor machen. Wenn ich jemanden länger kenne, kann ich auch zu dieser Person gehen, aber würde ich bei einem ersten Treffen jetzt zum Beispiel nicht machen. Ich fühle mich dann in meinen eigenen vier Wänden wohler. Aber ja, jede kann jede so machen, wie sie sich halt auch wohlfühlt. Ja.
Okay. Jetzt gibt es ja vielleicht unter den Zuhörern auch Menschen, die sich damit beschäftigen, sowas selber zu machen. Da wäre es vielleicht mal interessant, über so die rechtlichen Aspekte des Ganzen zu sprechen. Fällt das denn zum Beispiel unter die Prostitution, wo es ja auch sehr, ja, blöde Regelungen gibt, wie dieser Ausweis zum Beispiel oder diese Beratungsgespräche, die man da führen muss?
Ja, tatsächlich scheiden sich da die Geister so ein bisschen. Manche sagen, das ist ja nicht Prostitution, vor allem wenn ich nicht sexuelle Handlungen anbiete. Andere sagen, ja, stimmt, aber Auspeitschen zum Beispiel zählt dann auch schon als sexuelle Handlung. Also es ist nicht ganz einfach und ich würde sagen, der sichere Weg ist auf jeden Fall, sich trotzdem diesen sogenannten Hurenschein zu holen. Also Dominas gelten, das ist aber, glaube ich, auch unterschiedlich je nach Stadt. Aber wenn man zum Beispiel bei Berlin schaut, dann steht da auch reale Sessions, BDSM-Sessions mit Auspeitschen, Domina sein, das zählt auch schon unter das Prostitutionsschutzgesetz. Und dann braucht man eben diesen Hurenschein, man muss diese gesundheitliche Beratung machen. Ich finde das auch total merkwürdig, weil ich habe mit denen keinen Kontakt, ich brauche keine gesundheitliche Beratung, wie man sich irgendwelche Krankheiten einfängt, aber ja, auch ich musste das machen oder ich habe es gemacht, um halt diesen Schein zu haben, weil ich meine, die kontrollieren das. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die so kleine Dominas kontrollieren, aber sicher ist sicher, es ist auch kostenlos. Man muss halt einmal zu dieser Beratung gehen und dann kriegt man einmal diesen Schein ausgestellt und dann muss man das aber jedes Jahr erneuern. Also es ist schon ein bisschen nervig, vor allem, weil ich den Sinn nicht so ganz sehe für Dominas. Ich finde es für Sexworkerinnen, die wirklich auch Geschlechtsverkehr haben, finde ich das auch toll, diese Gesundheitsberatung. Und ich finde es auch gerade deshalb toll, weil man so natürlich besser kontrollieren kann, gibt es vielleicht Frauen, die da reingezwungen werden, die das eigentlich nicht machen wollen. Und ich denke, die bekommen dann da auch Hilfe, da wieder rauszukommen, wenn das nicht das ist, was sie wirklich wollen, wenn das Zwangsprostitution ist. Aber für jetzt so eine kleine Domina, die das irgendwie so nebenbei macht, finde ich das, ja, finde ich das schon ein bisschen viel, aber gut. Wir sind in Deutschland. Bürokratie muss sein. Genau, deswegen. Es ist auf jeden Fall der richtige Weg.
Gibt es sonst irgendwas, was man, keine Ahnung, rechtlich beachten muss? Muss der Ort irgendwie besonders ausgestattet sein oder sowas?
Erstmal muss man dafür natürlich ein Gewerbe anmelden. Also auch Dominas müssen Steuern zahlen. Das ist ganz wichtig. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele, die das natürlich schwarz machen, aber ja, auch da ist der richtige Weg. Steuern zahlen und ich glaube, das kann richtig, richtig teuer werden, wenn man das nicht macht. Aber Gewerbe anmelden dauert wirklich 5 Minuten. Das kann man auch als Kleinunternehmerin dann machen und dann ist das mit den Steuern auch nicht krass. Also man muss es nur anmelden. Bitte meldet es an. Vor allem, wenn ihr auch so Plattformen unterwegs seid. Also, weil das Finanzamt kontrolliert es dann schon irgendwann. Also ich musste zum Beispiel dann auch angeben, was ich für, wo ich, auf welchen Plattformen ich unterwegs bin, wie mein Alias ist und so weiter. Also ja, vor allem, da ich ja auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe mit meinem Account, ist mir das halt wichtig, dass da alles korrekt ist und ich habe einen Steuerberater und das ist alles passend. Ansonsten ist es halt auch so, wenn man das von zu Hause machen will, dann braucht man eigentlich natürlich auch die Einverständnis oder die Genehmigung von dem Vermieter. Kannst jetzt hier nicht einfach ein Luminar-Studio aufmachen, gewerbliches und ja, sie wissen das nicht. Das ist so das eine. Ansonsten braucht man jetzt da jetzt nicht keine krasse Ausstattung. Also ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, keine Domina sollte Praktiken anbieten, die sie nicht kann. Also ich würde jetzt hier nicht irgendwelche Klinikspiele anbieten mit Katheter legen, weil das kann ich nicht. Also da muss auch jede Domina ihre Grenzen kennen. Genau, das ist so. Das ist jetzt nichts Rechtliches, aber ich persönlich biete nichts an, was lebensgefährlich ist. Also ich mache zum Beispiel keine Atemkontrolle, weil ich einfach so viel Angst habe, dass irgendwas passiert. Ja, oder gibt natürlich krasse Anfragen mit bleibenden Schäden, die ich auch nicht machen würde. Das ist dann auch so eine rechtliche Sache. Klar kann man da vorher irgendwie eine Einverständniserklärung holen, aber das ist rechtlich gar nicht so einfach. Ich habe mich da mal beraten lassen. Das ist schwierig. Also da gibt es auch irgendwie so einen rechtlichen Ausdruck, dass man niemanden so verletzen darf. Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr genau wiedergeben. Aber an sich hat man ja meistens irgendwie einen Schriftverkehr, wo das drin steht. Also wenn jetzt mal was passieren sollte, muss man sich nicht gleich Sorgen machen. Aber ja, ich bin einfach bleibende Schäden, das ist bei mir so, nee, ich möchte dafür nicht verantwortlich sein, auch wenn die Person es möchte. Genau, also da muss man, da ist auch, glaube ich, das war, glaube ich, dieses Jahr, dass ein Mann gestorben ist bei einer Domina, weil sie ihn halt an Ketten an die Decke gehangen hat mit einem Hocker und der Hocker ist dann weg und sie konnte ihn natürlich nicht mehr hochheben. Also ist ja klar, auch wenn man die Starke ist in diesem Szenario, ist man das körperlich halt trotzdem nicht. Da muss man schon, also da, man hat auch viel Verantwortung, das darf man einfach nicht vergessen. Man hat so eine Verantwortung für das körperliche, aber auch das psychische Wohlbefinden des Subs. Und das ist so wichtig, dass mir das manchmal Angst macht, dass das jetzt schon so ein Trend geworden ist. Ich sehe immer mehr Mädels, die irgendwie bei Instagram sagen, ja, oh, ich habe jetzt hier einen Geldsklaven und ich habe jetzt hier einen Putzsklaven. Und es ist aber halt so viel mehr, als nur zu sagen, ja, hier putz halt mal, sondern irgendwie man ist, also ich zumindest habe immer so ein Gefühl von Verantwortung für die.
Ja. Also das finde ich auch, was ich so von meiner Freundin höre, dass auch während die in so einer Session sind, die machen das privat, nicht beruflich oder sowas, aber dass er ist der dominante Part, sich auch immer wieder rückversichert mit Blicken oder sowas, wie es ihr gerade geht. Also
Ja.
dass es gar nicht darum geht, jetzt als dominanter Part irgendwie seine Vorlieben auf dem Rücken des anderen auszuprobieren, auszuleben, sondern eben dieser Teil der Verantwortung. Also eben nicht nur Verantwortung für sich zu tragen, wie es ja im Vanilla-Sex-Setting ja eigentlich der Fall ist, aber eben halt doppelte Verantwortung eigentlich.
Ja, genau. Deswegen ist das halt auch psychisch für mich auch anstrengend. Also ich bin nach so einer Session dann auch immer fertig, so. Nicht immer nur körperlich, sondern es ist, also man möchte ja trotzdem, auch wenn ich Sachen mache, die mir Spaß machen, will ich ja am Ende trotzdem, dass deshalb auch Spaß hat. Kann sich auch Menschen immer nicht so vorstellen. Ich quäle den und der hat eigentlich Schmerzen. Ich weiß aber, dass es ihm Spaß macht und mir macht es auch Spaß. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ja, so ist das.
Ja, okay. Wenn du dann Menschen quälst, dann schreien die ja vielleicht auch manchmal. Wie ist es denn so also für deine Nachbarn? Wissen die das? Oder hast du
Nee.
sehr dicke Wände? Oder wie ist das?
Die wissen es nicht, aber tatsächlich wird hier nicht so laut geschrien.
Okay.
Bisher. Ist hier kein Folterkeller. Und wenn sie mal irgendwie laut sind, dann sage ich halt, dass er leise sein soll. Da gibt es noch einen härteren Schlag und dann sage ich aber Ruhe. Und dann ist auch meistens Ruhe. Also die geben sich dann auch schon Mühe. Ja.
Okay.
Bei mir gibt es nicht so viel Rumgezappel und auch kein Geschrei.
Cool. Und wie legst du deine Preise fest? Machst du das irgendwie pauschal per Stunde oder je nachdem, was die Person machen möchte? Oder wie machst du das?
Es ist ein Stundenpreis, genau. Den passe ich auch manchmal an. Also wenn man so, ne, geht, ist über die Jahre immer gestiegen und jetzt, wo ich so in der Öffentlichkeit stehe, ist es natürlich noch weiter gestiegen. Manchmal mache ich so Sonderpreise, wenn das irgendwas ist, was keine Ahnung, wie putzen oder so, weil ich mir denke, da habe ich ja auch noch was von. Die müssen mir dann nicht ganz so viel zahlen. Und ich habe tatsächlich ja auch Langzeitsubs, nenne ich die, die mir gar nichts zahlen müssen. Die sind einfach Teil meines Lebens. Also da gibt es vor allem einen, der ist, das ist so mein Sub. Dem habe ich jetzt auch gerade ein Armband geschenkt, wo mein Name draufsteht, also mein Domina-Name. Das ist wirklich so, der ist eigentlich mein Eigentum. Der macht halt alles, was ich möchte, brauche, weiß ich nicht, wenn mein Fahrrad zur Reparatur muss, dann macht der das. Wenn der kommt einmal die Woche mindestens vorbei und macht halt meinen Haushalt und tut für mich einkaufen, kocht für mich. Und der muss mir nichts zahlen, der ist halt einfach ein Mehrwert durch seine Arbeit. Der macht mir trotzdem Geschenke und so. Und zahlt natürlich, wenn wir jetzt essen gehen oder irgendwie ins Theater gehen oder sowas, dann zahlt der das auch alles. Aber genau, der ist einfach so eine Bereicherung für mein Leben.
Ja, schön, praktisch.
Ja, also das ist auch eine Art Beziehung. Also das ist halt eine Dom-Sub-Beziehung, die auch nicht unbedingt aufs Finanzielle aus ist, sondern eher, da geht es um Hierarchien. Der sieht mich zum Beispiel dann auch immer. Und da ist halt einfach dieses Machtgefälle, ist dann immer sehr klar. Aber es ist trotzdem eine Art Freundschaft. Wir haben dann auch manchmal natürlich, wenn ich Lust drauf habe, dann machen wir auch eine Session. Aber das steht nicht im Vordergrund.
Ja, schön.
Ja.
Ich denke, wir haben jetzt schon viel mitgekriegt, was dir so viel Spaß an deiner Arbeit macht. Aber vielleicht fasst du es nochmal für uns zusammen oder ja, genau.
Ach, ja, es ist so vieles. Ja, es ist echt vieles, was mir Spaß macht. Aber vor allem einfach so die Menschen kennenzulernen, zu sehen, was deren Bedürfnisse sind und das dann rauszufinden, wie ich das irgendwie geben kann, aber dann auch entziehen kann. Also dieses Spiel macht mir Spaß, wenn ich weiß, dass ich die in der Hand habe. Mir macht Spaß, dass ich so angebetet werde. Das war halt einfach ein schönes Gefühl. Also das kann ich nicht anders sagen. Wie bei meinem Job die Freiheit, die ich habe. Diese Unabhängigkeit. Und boah, es ist einfach so viel. Immer alles wieder neu ist, neue Eindrücke, neue Praktiken, man kann sich immer weiterbilden, man kann immer Neues entdecken. Ich entdecke auch immer wieder Sachen so, cool, das habe ich noch nie gemacht, toll. Also es ist irgendwie so, aber es ist so ungezwungen, das ist jetzt nicht, ich mache jetzt eine Weiterbildung und gehe jetzt irgendwo hin und da lerne ich jetzt das und das, sondern es ist, cool, neue Praktik, macht Spaß, das kann ich mir merken, ich das nächste Mal irgendwie. Ja, es ist irgendwie alles sehr selbstbestimmt. Das ist, glaube ich, das, was ich am schönsten finde, dass es so selbstbestimmt ist und dass ich dabei das Gefühl habe, dass ich Menschen helfe. Ich helfe denen mit den Sessions, aber ich helfe, glaube ich, auch ganz viel mit meinem Content, den ich mache. Also ich bekomme viele Nachrichten, gerade von jungen Leuten, die sagen, boah, danke, ich fühle mich endlich nicht mehr alleine, ich fühle mich endlich nicht mehr unnormal. Durch dich habe ich gelernt, dass es was ganz Normales ist, solche Kinks zu haben oder solche Vorlieben oder sogar Fetische. Und das finde ich halt total schön, wenn ich solche Nachrichten kriege, dann denke ich, okay, das hat sich alles schon gelohnt, weil ich damals, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, oder hat eine Freundin eigentlich zu mir gesagt, wenn du nur einem Menschen geholfen hast, dann hat sich das doch schon gelohnt. Und das ging halt super schnell, dass ich diese Nachrichten bekommen habe von, boah, endlich versteht das mal jemand, endlich erzählt jemand mal Kinks so, dass es ohne Wertung ist. Ja. Also ich erzähle ja auch viel von Kinks, die ich selber gar nicht mache, aber ich finde es auch völlig fein. Also Kink-Shaming finde ich was ganz Schlimmes. Jeder so, wie er oder sie will, solange es niemand anderen verletzt. Das ist das Allereinzige, was ich wichtig finde. Und ansonsten kann doch jeder machen, was er oder sie will.
Ja.
Das finde ich so schön. So diese Toleranz einfach in diesem ganzen Bereich.
Auf jeden Fall.
So. Ja. Jeder kann einfach so sein, wie man will. Und das ist halt so befreiend. Also es ist wirklich befreiend. Es ist immer so schön, wenn jemand zu mir kommt, irgendwie noch so ganz schüchtern und so, ja, es ist ganz komisch, darüber zu reden. Und dann bin ich natürlich sehr offen und sage so, ja, komm, ich erzähle dir jetzt einfach mal so. Und dann fällt so langsam diese Anspannung ab und dann machen wir eine Session und danach habe ich immer das Gefühl, die gehen hier ganz anders raus. Irgendwie so erleichtert und so. Und ich denke dann immer, irgendwie habe ich was Gutes getan. Und deswegen ist es
Ja.
für mich immer ganz schwierig, wenn dann Leute sagen, ja, du verkaufst ja deinen Körper und deine Seele und du bist ja gar nicht feministisch und du unterstützt das Patriarchat. Oh, das ist, also das muss ich mir fast täglich natürlich anhören. Aber ja, finde ich halt einfach gar nicht so. Ich finde, ich helfe Menschen und ich verkaufe meinen Körper nicht. Ich habe ungefähr so viel Körperkontakt mit denen wie auch, na, weniger sogar als eine Masseuse oder, weiß ich nicht, ein Frauenarzt oder, also ich habe ja sogar weniger Körperkontakt. Deswegen, ja, ich verstehe nicht, warum man diesen Job als so negativ darstellt.
Ja, du kriegst diese Nachrichten dann auf Instagram oder wie?
Ja, also ich muss jetzt eigentlich gar keine Anzeigen mehr schalten oder irgendwo auf irgendwelchen Portalen. Also es gibt ja so ganz viele Portale, wie zum Beispiel FetLife oder eben JoyClub ist ganz bekannt.
Ja.
Aber ich, ja, brauche das eigentlich gar nicht mehr. Ich werde überschwemmt mit Anfragen, einfach nur von Instagram. Und das reicht mir dann gerade. Und das ist mir sogar lieber, weil manchmal auf so anderen Portalen, da wollen die dann irgendwie noch einen Fake-Check und das und das. Und bei Instagram, ich meine, ja, es gibt, glaube ich, schon fast 100 Beiträge von mir da, wo man mich sehen kann. Da braucht man keinen Fake-Check mehr, da brauche ich nicht mehr rumdiskutieren. Da kann ich auch mehr Geld verlangen natürlich, weil ich halt, dann wissen die ja auch, dass ich ja, ein bisschen mehr Fame habe, als jetzt,
Ja.
wenn man einfach nur auf Joy Club ist zum Beispiel.
Ja. Ich meinte gerade diese Hate-Nachrichten, die kommen
Ach
über
so,
Instagram.
sorry,
Alles gut.
ja, die Hate-Nachrichten, die kommen über Instagram, aber tatsächlich nicht als DMs, sondern als Kommentare. Das ist so witzig, weil die positiven Sachen, die bekomme ich immer als DMs und unter Kommentaren, aber meistens als DMs dann auch sehr lange Nachrichten und der Hate, der kommt immer öffentlich, immer als Kommentare.
Okay.
Ja, es ist sehr spannend, warum das so ist. Ich glaube, diese Menschen, die wollen ja auch eigentlich mehr Aufmerksamkeit als alles andere. Und dann, das funktioniert natürlich nur in der Öffentlichkeit.
Ja.
Und Moment, nehme ich mir noch die Zeit, diese Hate-Nachrichten auch immer zu beantworten, weil ich das auch nicht so stehen lassen will. Also vor allem, wenn so meine Community angegriffen wird und dann drunter geschrieben wird, dass alle Menschen, die Fetische haben, krank sind oder so, das kann ich dann nicht stehen lassen. Da muss ich dann auch
Ja.
gegen argumentieren. Hatte ich auch letztens eine witzige Situation, wo ich dann mit einem diskutiert habe, dass das eben keine Krankheit ist und dann hat eine Psychologin drunter kommentiert und meinte, hallo, ich bin Psychologin, ich kann das jetzt mal aus psychologischer Sicht beantworten. Und das war total interessant. Da habe ich mich dann auch gefreut, dass ich da so Unterstützung hatte. Ja, aber es gibt's immer wieder diesen Hate. Also das muss man, aber das müssen alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, lernen, egal mit welchem Thema. Also da wird man immer angegriffen.
Ja. Okay. Ja, vielen lieben Dank schon mal für dieses Interview. Ich finde das eine total wertvolle Arbeit, was du machst. Eben nicht nur
Danke.
für die Menschen, mit denen du in den Session arbeitest, sondern generell einfach für die Stärkung des sexuellen Selbstbewusstseins, für seine eigenen Vorlieben, da auch zu entdecken, was sind denn meine besonderen Vorlieben. Und das finde
Ja.
ich total wertvoll. Vielen lieben Dank, dass du das machst.
Ja, gerne. Ja, mir ist es so wichtig, irgendwie, dass man da eher so neugierig ist und nicht so, oh Gott, das ist alles krank und oh Gott, dann bin ich gleich pervers, wenn ich das ausprobiere und ich will da so ein
Ja.
bisschen Neugierde schaffen und Menschen ermutigen, das mehr auszuprobieren und eben so aufzuklären, dass das alles ein bisschen normaler wird und dass
Ja.
es auch normal wird, über Vorlieben zu reden, auch so beim ersten Date oder so, vielleicht mal zu sagen, ja, übrigens, ich habe da so einen Fetisch, würde das übereinstimmen oder würde das bei dir gar nicht gehen, bevor man sich monatelang datet und dann irgendwann so, ja, eigentlich habe ich aber einen krassen Fußfetisch. Und wenn du einen Fetisch hast, dann kannst du ja, also Fetisch heißt ja auch, du kannst dann nicht ohne diesen Reiz kannst du eigentlich keine Lust empfinden. Also das ist ja der krasse Unterschied zwischen Fetisch und Vorliebe oder Kink. Und dann macht das keinen Sinn, dass du jemanden datest, der dir das absolut nicht erfüllen kann. Und dann ist es doch schön, wenn es einfach so normalisiert wird, dass man es einfach sagen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn das nichts Außergewöhnliches ist, finde ich, rund um Sex sollte viel mehr geredet werden. Und also auch, was man so in Filmen sieht, so an Filmszenen, die küssen sich, stürzen übereinander her und haben relativ schnell Sex, aber reden überhaupt nicht.
Ja.
Und also ich finde es immer absurd, sowas zu sehen, weil Menschen haben einfach unterschiedliche Vorlieben und Fetische, und da einfach drüber zu reden, finde ich, sollte viel normaler sein.
Das ist ja auch so spannend.
Viel normaler sein.
Also, ja, ich finde es halt auch einfach so interessant, mich mit Leuten drüber zu unterhalten. Ich habe zum Glück einen sehr offenen Freundeskreis, wir reden über alles. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht die Normalität. Also, das merke ich dann doch immer wieder, auch Nachrichten, die ich bekomme von jungen Leuten, die sagen, boah, ich kann mit niemandem darüber reden. Das finde ich dann immer so schade. Also, weil dann fühlt man sich halt ganz schnell alleine, gerade als junger Mensch. Wenn du dann denkst, du bist nicht normal, das ist ja wie, ich denke, wenn man jetzt sich als homosexuell outet, dann ist das sowas, das ist ja schon normal, das ist ja gesellschaftsfähig geworden, auch wenn wir da jetzt gerade wieder ein paar Rückschritte machen. Aber irgendwie zuzugeben, dass man halt einen Fetisch hat oder so, das ist noch so, nee, das macht man nicht, das ist halt noch so verpönt. Und das würde ich halt gerne ändern. Ich wünschte, das wäre einfach so, ja, ach ja, cool, ach, du stehst auf Füße. Ah ja, cool, ich stehe auf, weiß ich nicht, Puppy Play. Ach, interessant. Das würde ich mir wünschen.
Ja.
Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin.
Ja, genau. Und wenn jetzt die Zuhörer denken, hey, Puppy Play oder was ist das? Oder andere Dinge, die wir jetzt genannt haben, können sie gerne auf deinen Instagram-Account schauen, zum Beispiel in deinen Kinky-ABC. Da erklärst du ja einige von diesen speziellen Dingen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Mich interessiert dein Instagram-Name. Kannst du den mal erklären? Ich verstehe ihn noch nicht.
Ja, also mein Instagram-Name ist Beyond Vanilla, aber Beyond ausgeschrieben war schon vergeben, deswegen habe ich so ganz cool einfach nur BYND und habe halt die Buchstaben weggelassen. Und es ist einfach Vanilla, ist ja jemand, der sehr konservativ ist im Bett, also weil Vanille ist die gängigste Eissorte, aber auch so ein bisschen die langweiligste. Und deswegen sagt man immer, wenn jemand so konservativ im Bett ist, dass die Person Vanilla ist. Und deswegen heißt mein Channel halt Beyond Vanilla, weil wir wollen über Vanille hinausgehen und schauen, was denn dahinter, was es denn noch so gibt.
Okay.
Das ist der
Ding. Das mit dem Beyond habe ich scheinbar nicht, ist bei mir nicht angekommen, dass das BYO in die Beyond ist.
Ich wünschte, ich könnte es ausschreiben, aber ja, ich habe die Leute auch schon angeschrieben, die diesen Namen haben, weil das wird auch gar nicht genutzt natürlich, aber ich durfte diesen Namen nicht haben. Aber meine Website heißt dann einfach beyondvanilla.de, also ausgeschrieben.
Ja. Okay.
Ist aber noch nicht online. Aber bis du das ausstrahlst, vielleicht schon. Mal sehen.
Und selbst wenn nicht, dann schreibst du mir einfach und dann verlinke ich es im Nachhinein noch in den Shownotes.
Cool. Ja.
Ja.
Cool. Dann
vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Ja, danke dir für die tollen Fragen.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Ich danke dir ganz herzlich. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so glücklich bist wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher Beruf das für dich sein könnte und was dein eigener Traumjob ist, helfe ich dir gerne, das herauszufinden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst mit einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich dabei vorgehe, kannst du dir in der Podcast-Folge 100 anhören. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest und mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, in dem du Spaß hast, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, weil du deine Stärken und Talente einsetzen kannst und der dich auf allen Ebenen oder zumindest fast allen Ebenen erfüllt und einfach glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst. Und zwar an möglichst vielen Arbeitstagen. Deine Anni von Jobnavigation.